BR Heimat lesen.
Recht herzlich grüß Gott beieinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf die Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostunde.
Leise sprach das Mädchen nun, während die Heimchen zirpten, er möge doch bleiben, wenn er nichts Besseres vorhätte. Ob er was Besseres vorhätte? Im Leben nicht, als in ihrer Nähe bleiben. Auf den Händen tragen möchte er sie und arbeiten für drei. Aber es kann ja gar nicht sein. Was die Mutter, die Bäuerin wohl sagen würde? Ganz gewiss nein. Er, ein Mensch so arm wie eine Kirchenmaus, der sich noch gar nichts ersparen konnte, weil... »Arm, aber seelengut«, sagte Kuni, ihm die Hand reichend. Tief erschüttert und bewegt schwor es Bertel nun zum Herrn der Heerscharen, dass keiner es ehrlicher meinen und Kuni inniger lieben könne als wie er. Und wieder frug er das errötend schöne Kind, ob es wirklich wahr sei, dass es ihn gern habe, wahr und innig, fürs Leben bis in die Ewigkeit. Und in inniger Umarmung schworen sie sich treue Liebe bis ins Grab. Seine Bedenken wegen der Mutter schwächte Kuni ab mit der Bemerkung, dass die Mutter ihr noch nie einen Wunsch versagt hätte, und jetzt gelte es ja ihr Glück. »Wir wollen auf Gott vertrauen«, sagte Kuni zum Abschied, ihm ein Nagerl reichend, das er küsste und dann neben die Spielhahnfeder steckte. Bertel verließ nun rasch den Hof. Die Ehehalten mussten jeden Augenblick kommen. Er wollte den Ruf des Mädchens schonen. Um die Ecke biegend, stieß er auch schon auf zwei Weiber, die die Bäuerin wieder wegen des Hofverkaufes und der Legate bearbeiteten. Giftig über diese Störung lästerten sie sofort über den Burschen und begriffen ihm nun, dass die Gelegenheit günstig sei, den Angriff nun auch auf die Tochter auszudehnen. Aufgehetzt fragte die Seppenbäuerin Kuni sofort, kaum dass der Rosenkranz über dem Weihwasserkessel aufgehängt war, ob der Bursche im Bergergwand auf dem Seppenhof war und was er wollte. »Was er gewollt, sag ich der Mutter ohne Zeugen«, erwiderte Kuni mit einem nicht misszuverstehenden Blick auf die Begleiterinnen der Bäuerin, die sich widerwillig auf die Grät hinausbegaben. Sie witterten den Beginn eines Kampfes, in welchem sie der Bäuerin zur Seite stehen wollten. »Was der Bursch wollen hat auf dem Seppenhof, will ich wissen«, rief erregt die Bäuerin, der eine Ahnung des Kommenden aufdämmerte und die Aufregung wachsen fühlte. »Mich will er zum Weib«, erwiderte ruhig Kuni, den Blick fest auf die Mutter gerichtet. Ein pfauchender Laut entfuhr dem Munde der Bäuerin. »Was? Der habe nichts, der Lump, ein elendiglicher Tagdieb, freilich, das wär bequem, sich in den schönen Hof hineinsetzen als Seppenbauer. Daraus wird in dem Leben nichts, in aller Ewigkeit nicht, und dass du es gleich weißt, der Hof wird verkauft und du wirst ins Kloster eingekauft und ich sorg für mein Seelenheil. Mutter, um alle Heiligen willen den Prachthof verschleudern, den Erbschleichern in den Rachen werfen«, rief entsetzt Kuni. »Glaubst, dass dir nicht passt? Hast ja eh in der Glaub, Zeppenbäuerin zu werden mit deinem Haderlumpen. Sperr dich nicht gegen deine Mutter, ich bin die Bäuerin, mir gehört der Hof. Ich hab da zu reden und zu handeln. Nächste Woche wird verbrieft und du marschierst ins Kloster, so wahr ich in Himmel kommen will.« Dem schönen Sonntagsmorgen folgten trübe Regentage die Woche hindurch, die zur Seelenstimmung Kunis passten. Im Seppenhofe war der Frieden gewichen. Mutter und Tochter fanden sich nimmer zusammen, sie wichen einander aus. Alle Versuche, die auf ihrem Plan versessene Bäuerin umzustimmen, misslangen, und von einem Einwilligen, einem Verzicht auf des Herzens erste heilige Liebe, wollte das Mädchen nichts wissen. Mechanisch ward die Tagesarbeit getan. Oben aber im Stübchen weinte Kuni heiße Tränen über den geknickten Herzensfrühling. So fromm und gottesfürchtig sie war, konnte der Mutter Gebaren und Absicht ihr nicht einleuchten. Sie betete unter Zehren zum Herrn, der die Geschicke der Welt leitet, und sie fand Trost und Stärkung im Gebete. Gegen Ende der Woche fuhr die Bäuerin, begleitet von den zwei Weibern, die ihr wie ein Schatten folgten vom Hofe, ohne Abschied von der Tochter. Bleigrau hing der Himmel über dem Lande, unheildrohend ballten sich die Wolken zusammen. Bang war es Kuni an diesem Tage ums Herz. Noch hatte sie keine Gelegenheit gefunden, Bertel von dem Widerstande der Mutter Kenntnis zu geben. In raschem Tempo fuhr die Bäuerin der Kreisstadt zu. Kaum konnten die Begleiterinnen der Bäuerin ihre Freude verbergen, so nahe am Ziele zu sein. Ihr Opfer konnte nun nicht mehr entrinnen. Der Kauf musste stattfinden. Den Vermittlerinnen blühte reicher Lohn, wenn es ihnen gelänge, den wertvollen Hof so billig zu veräußern. Außerdem gewärtigten sie von der Bäuerin selbst ein Handgeld für den vermittelten Einkauf ins Kloster. Sonst plapperten ihre Mäuler wie Mühlenräder. Jetzt, so nahe dem Ziele, fanden sie es nicht mehr der Mühe wert, die Sprechorgane nochmals anzustrengen. Das Wild war ja gefangen, und die Bäuerin konnte es kaum erwarten, die Klosterschwelle zu überschreiten. In der Kreisstadt angekommen, eilten die Weiber nach kurzem Imbiss zu dem Käufer, einem Grunzerstückler und Häusermarder schlimmster Sorte. Ein dürres, katzenbuckliges Männchen, das der Volksmund einen Krawattelmacher und Halsumdreher nannte, und das die Bauern fürchteten und ihm auswichen, wo sie konnten. Nichtsdestoweniger drängte der Häuser- und Hofmarder sich an sie, und wer je mit ihm Bekanntschaft geschlossen, hat es bereut, so oft und so lang, als dem armen Opfer Haare auf dem Kopfe wuchsen. Der Wucherer liefert teufelt wenig Geld zu ungeheuren Zinsen. Habgierig krümmten sich ihm die Finger, wenn in höchster Not nach Hagelschlag, Viehseuchen oder Abbrand ein Bauer bei diesem Landvampir Hilfe und Bargeld suchte. Rettungslos war der verfallen, der mühsam die Unterschrift oder unter Zeugenassistenz die drei Kreuze unter den Schuldbrief hinkritzelte, die wenigen Taler einsackte und nun das drei-, vier- und sechsfache schuldig war. Konnte am Schuldtage der Bauer nicht zahlen. Und gewöhnlich war das der Fall. Dann holte der Vampir die letzte Kuh aus dem Stalle und trieb die um alles gebrachte Bauernfamilie von Grund und Boden. Wohl kannte die Behörde das gefährliche Handwerk dieses Blutsaugers. Allein es hielt schwer, den Burschen abzufangen. Die geprellten Bauern scheuten den Weg aufs Landgericht und wanderten lieber aus, als sich noch der Rache des Krawattelmachers auszusetzen. Und so konnte der Landrichter wenig oder gar keine Beweise zum Einschreiten sammeln. Gierig funkelten des Blutsaugers Augen, als seine Kreaturen die Bäuerin in seine Behausung brachten und diese nur auf ihr Klosterleben erpicht sich bereit erklärte, für die genannte lächerlich kleine Summe das ganze Besitztum abzutreten. Der große Gewinn bei diesem Verkauf ließ das dürre Männchen erzittern. Es durchschauerte die krumme Gestalt vor Habgier, bebend drängte der Wucherer zur Verbriefung. In widerlichen Verbeugungen näherte der Wucherer sich dem Notar der Kreisstadt, dem der Kaufvertrag unterbreitet werden musste. Höchlich erstaunt besah dieser sich die seltsame Gruppe. Er kannte den Blutsauger und Bauernschinder, wie er auch das einst so stattliche Weib des Seppenbauern kannte, das in seiner jetzigen Gemütsverfassung und absonderlichen Kleidung wie in Haltung und Sprache kaum mehr zu erkennen war. »Ja, Seppenbäuerin, was fällt euch denn bei?« meinte verwundert der Notar. »Den Prachthof wollt ihr verkaufen, ohne zwingenden Grund. Hat euch der Hagel die Fexung verschlagen? Von einem Brand bei euch habe ich auch nichts gehört. Wohl aber weiß ich, dass nicht die kleinste Hypothek auf eurem Hof lastet. Bedenkt doch, wie stolz der Bauer auf seinen Hof war, ein Herr auf dem besten Grund und Boden des Hügellandes. Und ihr habt doch auch noch eine Tochter, Bäuerin.« Dem Wucherer ward es bei dieser Ermahnung des Beamten grün und gelb im Gesicht. Seinen verkrüppelten Körper durchschüttelte es vor Wut. Mit bebender, krächzender Stimme unterbrach er die Rede des humanen, allverehrten Beamten.
»Mit Verlaub, Herr Notar, die Bäuerin hat es alles erwogen und überlegt, ehe sie mit mir aufs Amt gekommen.«
Ruhig und ernst erwiderte der Notar, »So, so, alles erwogen und überlegt, was er nicht sagt. Also wohl erwogen, dass der Seppenhof, der schönste im Hügellandl, um einen Schleuderpreis in eure Hände übergeben soll, ohne dass auch nur der leiseste Grund vorhanden ist. Da scheint wohl nur ihr genau erwogen und überlegt zu haben.« Den versuchten Einwand des Häusermaklers schnitt der würdige Beamte mit der Bemerkung ab, »Ich würde gewissenlos handeln, sollte ich nicht einer Witwe und Mutter das Bedenkliche eines solchen Verkaufes vor Augen führen.« »Bedenkt doch, Bäuerin, was ihr ohne Not aus der Hand gebt. Euer Hof mit allen Äckern, Wald und Wiesen ist gut das Dreifache wert, was euch, wie ich aus dem Angebot ersehe, geboten und wahrscheinlich kaum bar bezahlt wird.« Nun war der Marder nicht mehr zu halten. Die biederen, wohlmeinenden Ermahnungen des Beamten brachten den gierigen Güterzerstücker um die Fassung. Giftig und heftig nahm er das Wort, um den Notar zu bedeuten, dass es seines Amtes sei, über gewünschte Verkäufe Verträge zu schließen und sich hierfür bezahlen zu lassen. Die Ermahnungen könne er sich schenken. »Gewiss«, erwiderte der Notar mit gemessenem Tone, »ist es meine Pflicht, dies zu tun, aber Menschenpflicht ist es auch zu fragen, ob ein sichtlich nicht in seiner Tragweite ermessener Entschluss auch gründlich überlegt ist. Seid ihr, Bäuerin, wirklich entschlossen, fest entschlossen, euer Besitztum an diesen Herrn um den Preis zu verkaufen?« Stotternd antwortete die Bäuerin, »Ja, ich muss, um meines Seelenheiles willen.« Darauf sagte der alte Beamte mit eindrucksvoller Stimme, »Um eures Seelenheiles wegen? Habt ihr denn, Bäuerin, auch den Seelsorger, eurem Pfarrer dazu befragt? Wenn es euer Seelenheil gilt, dann ist der geistliche Herr der richtige Mann, euch zu raten und beizustehen. Habt ihr, Seppenbäuerin, den Herrn Pfarrer gefragt?«
»Tod und Teufel«,
wollte der Makler aufbrausen, aber der Beamte winkte ihm so energisch ab, dass der Krawattelmacher erblassend verstummte. »Die Bäuerin habe ich gefragt«, sagte der Notar. Und zögernd, mit leiser Stimme, sich vor der Wirkung der eigenen Worte fast fürchtend, antwortete die Seppenbäuerin, »Na, soll hon ich nicht.« Die eindringlichen Ermahnungen des Notars hatten die eine Folge, dass der Kaufvertrag nicht verbrieft wurde. Dem Krawattelmacher war es nun hauptsächlich darum zu tun, die Bäuerin nicht aus den Krallen zu lassen. Zu diesem Zwecke nötigte er dem Weibe Bargeld auf, das mit fürchterlichen Zinsen gegeben wurde. Die Bäuerin hatte, den Weg zum Pfarrer des Heimatdorfes scheute sie, weil sie den gediegenen Charakter dieses Ehrenmannes kannte und befürchten musste, dass er ein Veto einlegen würde, in ihrem grenzenlosen Eigensinn und Wahne, sich das Himmelreich nur durch den Eintritt in ein Kloster zu erwerben, worin die Maklerinnen sie natürlich nur noch bestärkten, nur dieses Endziel im Sinne. Hierzu seien 1000 Karlin notwendig, versicherten die Weiber, und diese Summe musste der Krawattelmacher geben, und er gab sie auch gern. Als der Schein mühselig unterschrieben war, schuldete die Seppenbäuerin das Doppelte. Ungezählt wanderte dieses Geld in die Hände der Vermittlerinnen, die es den Klosterfrauen überbringen sollten. Geschäftig schilderten die Weiber nun das stillbeschauliche Klosterleben, wie die Bäuerin ihre eigene Zelle bekommen werde, wo sie ungestört ihren Andachtsübungen obliegen könne, wie die geweihten Klosterfrauen sich freuen werden, die Bäuerin aufnehmen zu können unter sich, und wie sie, wenn sie noch weitere Spenden im Kloster verschriebe, vielleicht selbst noch Klosterfrau werden könnte. Die Spekulation auf die Eitelkeit der Bäuerin erwies sich als schlau berechnet. Der Köder lockte, und das verblendete Weib ging dem Wucherer um weitere Summen an, die sofort ausgehändigt wurden. Auf den Hof heimgekehrt, wartete die Bäuerin in wachsender Aufregung auf den Wagen der Klosterfrauen, der sie und all ihr bereits zusammengepacktes, tragbares Hab und Gut zum Kloster bringen sollte. Gegen Kuni schwieg die Bäuerin mit der Starrheit des bäuerlichen Eigensinnes. Sie saß vor sich hinbrütend auf ihren im Hausflur aufgestapelten Kisten und Truhen, lauschte auf jedes Geräusch, und trotz Zugluft und Nässe war sie nicht zu bewegen, diesen Platz aufzugeben. Kuni ward immer besorgter um der Mutter Zustand. Im Gesinde wurde gezischelt, und in Ställen und Scheunen sprachen die Ehehalten offen die Meinung aus, dass die Bäuerin spinne. Je mehr die Zeit verstrich, ohne dass der Klosterwagen kam, desto wirrer wurde der Geisteszustand der Bäuerin. Aus der dumpfen Lethargie verfiel das Weib in Raserei, das alles vor ihr ausriss. Alle Bemühungen, das unglückliche Weib zu beruhigen, waren vergeblich. Im Gegenteil steigerte sich die Aufgeregtheit, je mehr auf die Bäuerin eingesprochen wurde. In der Küche fand sich bald kein Gegenstand mehr vor, der nicht zertrümmert war. Im Hause herrschte ein wüstes Durcheinander, das die Tochter nicht mehr zu entwirren vermochte. Kuni musste nun einen Entschluss fassen. Der Zustand der Mutter, die auch körperlich von Kräften kam, ließ das Ärgste befürchten. Bertel hatte von seinem Herrn die Erlaubnis erhalten, auf einige Zeit zu seinem Mütterchen zu reisen. Beseligt von Kunis Liebe schritt er tapfer aus, dass bald die Berge näher rückten. Wohl quälten ihn des Öfteren schwere Zweifel, ob er die Kuni zur Hochzeiterin werde bekommen, wenn die Bäuerin dagegen sei. Allein er hatte felsenfestes Vertrauen zu den Worten des Mädels. Die junge Brust durchströmte süßes Hoffen auf eine glückliche Zukunft. Und ein braver Mann will er der Kuni sein, arbeiten für drei, und den Hof will er instand halten, dass die Bauern auf weit und breit es sagen müssen, die beste Wirtschaft sei auf dem Seppenhofe. Und seine Bäuerin, die soll es so gut haben auf Erden wie die Engel im Himmel, von denen ihm sein liebes, altes, gutes Murtal so schön erzählt hat, als er noch mit dem Zuknöpfhoserl zu ihren Füßen stand und für eine schöne Geschichte das größte Butterbrot im Stiche ließ. Was wohl das alte Murtal drinnen im Zellerlandl sagen wird, wenn er mit der Neuigkeit kommt, dass er das sauberste Mädel vom Hügelland und den schönen großen Hof dazu kriegt? »Es kann ja gar nicht so viel Glück geben«, sagte er sich dann wieder selbst, wenn er aufatmend eine Höhe erklommen hatte, von der aus am Horizont der See und die ihn umrahmenden Hügel zu erblicken waren. Aber Kuni hatte ihm Treue gelobt. Sie nimmt gewiss keinen anderen als ihn. Die Mutter wird schließlich doch nachgeben, wenn sie erst erfährt, wie kreuzbrav der Tochtermann ist. So schritt Bertel wacker aus. Und wie er in die Bergwelt kam und ihm der scharfe, frische Ost entgegenwehte, da jubelte es in ihm. Helle Juschreie sandte er hinauf zu den Almen, dass die Sennerinnen aus den Hütten liefen und verwundert hinabblickten auf das Talsträßlein. Endlich war das Häuschen zu erblicken, in dem er auf die Welt gekommen und wo sein Mütterchen die alten Tage einförmig verbrachte, seit der Vater so jäh ums Leben gekommen. wie weh es ihm auf einmal ums Herz wird. Die Füße wollen nicht mehr weiter. Der Atem stockt. Weg ist alle Fröhlichkeit. Bange Ahnung erfasst den kernigen Burschen. Zögernd steigt er den Hang hinauf. Der Juhschrei, mit dem er sein Murtal begrüßen will, bleibt in der Kehle stecken. Beklommen öffnet er die Tür, wie mit einem Nebel umflort sich der Blick. Weihrauch, Duft und Kerzenflimmer erfüllt die Luft. Sein liebes Mutter liegt im Sterben. Der Geistliche betet zum Himmel, dass Gott der Allmächtige der Armen die letzte Stunde erleichtern möge. Der brechende Blick der Sterbenden fällt auf den Sohn. Freudig hellen sich noch einmal die Augen des Mütterchens auf, wie ihr einziger Bub zum Bette hinstürzt und im tiefsten Schmerze ihre Hände küsst. Bertel hat sein Mutterl begraben drunten im kleinen Friedhof. Nun steht er allein in der weiten Welt. Der herbe Schmerz hat seine Zukunftshoffnungen geknickt. Er wagt nichts mehr zu hoffen. Das Häuschen mit all den Erinnerungen an eine glückliche Kinderzeit wird verkauft. Der Anrainerbauer nimmt es dem Bertel ab, billig freilich, wie er auch für die Kuh und die paar Geißen nicht viel zahlt. Dann wird das Begräbnis bestritten und trüben Sinnes wandert der Bursch, bemitleidet von den biederen Dörflern, die ihn alle gern hatten, wieder hinaus dem Hügellande zu, das er so glücklich und frohgemut verlassen. Von Hof zu Hof hatte sich die Kunde vom ausgebrochenen Irrsinn der Seppenbäuerin verbreitet. Die Ehehalten auf dem Seppenhofe verweigerten weitere Dienstleistung, verlangten von der unglücklichen Tochter, welche mit schier unmenschlicher Aufopferung und Geduld die Geisteskranke pflegte und dabei den Ausgaben der Wirtschaft, die auf ihren Schultern nun ganz allein ruhten, gerecht zu werden hatte, die Ablohnung und schickten sich an, vor der Ernte den Hof zu verlassen. Fast wollte das arme Mädel unter diesen Schicksalsschlägen zusammenbrechen. Allein inbrünstiges Gebet und starkes Gottvertrauen richteten Kuni wieder auf. Ist er doch Gottes Hilfe am nächsten, wenn die Gefahr am größten ist. Kuni verlangte energisch Gehorsam von den Ehehalten und schickte einen reitenden Boten nach der Kreisstadt, der einen Bezirksarzt herbeiholen sollte. Den Ehehalten war der Respekt vor der Seppenbauerntochter doch noch so tief eingewurzelt, dass es niemand wagte, treulos den Hof zu verlassen, und mit praktischem Sinn hielt Kuni die Geldtruhe verschlossen. Ohne den Lohn wollte dann auch keines abziehen. Noch ehe der Arzt kam, fand sich aber der ehrwürdige Pfarrer ein, der es an der Zeit hielt, persönlich in die zerfahrenen Verhältnisse Einsicht zu nehmen. Die Bäuerin hatte sich tagelang in ihrer Stube eingeschlossen, notdürftig bekleidet, kaum irgendwelche Nahrung zu sich nehmend, verbrachte sie die Tage bald in wilden Ausbrüchen unbändiger Wut, bald verfiel sie in teilnahmsloses Hinbrüten, sich dabei sinnlos kasteiend und Gebete brüllend. Tief erschüttert hörte der Dorfgeistliche den schluchzend erzählten Bericht der Tochter, der ihn veranlasste, sofort Erkundigungen im Frauenkloster am See einzuziehen. Dem erfahrenen Seelenhirten deuchte es sicher, dass die Erbschleicherinnen im Verein mit dem Krawattelmacher die Hauptursache an dem schlimmen Zustande der Bäuerin sein mussten. Sofort klärte er die geängstigte Kuni darüber auf, dass unter den geschilderten Umständen nie und nimmer der Eintritt in ein Kloster erfolgen könne und dass das lichtscheue Gesindel den Hang der Bäuerin zu unnatürlicher Frömmelei für sich ausgenutzt habe. Strengen Tones ermahnte der alte Seelenhirt das herbeigerufene Hofgesinde zur strengsten Pflichterfüllung, zum Ausharren wie in guten Tagen, so jetzt in Zeiten der Prüfung. Dann aber wandte der Pfarrer seine Aufmerksamkeit der Bäuerin zu. Sein Verlangen, die Türe zu öffnen, fand kein Gehör. Das unglückliche Opfer vermochte nicht mehr zu erkennen, wer Einlass begehrte. Im Gegenteil. Je energischer an der Türe gepocht wurde, desto mehr steigerte sich die Wut der Bäuerin zur Tobsucht, so dass der Geistliche den Versuch, persönlich einzuwirken, aufgeben musste. Entsetzt standen die Ehehalten im Hofe, die Dirnen bekreuzten sich, die Knechte harrten erschüttert. Ihnen galt es gewiss, dass die Bäuerin verhext sein müsse. Und das glaubten auch die Anrainer, die neugierig herbeigeeilt waren, wie sie den Geistlichen den Gangsteig hatten heraufkommen sehen. Die dumpfe Stille unterbrach das Rollen eines Wagens, der trotz der Steigung der Stresslein schnell dem Hofe zufuhr und den Arzt nebst handfesten Wärtern brachte. Von dem Boten, der zur Stadt gesendet war, unterwegs von dem Zustande der Bäuerin unterrichtet, nahm der Arzt sofort Rücksprache mit der Tochter und dem Geistlichen. Der gellende Schrei der Irrsinnigen drängte zum Handeln. Gefolgt von den Wärtern, die sich Werkzeuge verschafft hatten, begleitet von der vor Aufregung und Schmerz stöhnende Tochter und dem Pfarrer, schritt der Arzt der Türe zu, welche zur Schlafstube der Bäuerin führte. Der Aufforderung zum Öffnen antwortete ein nervenerschütterndes Gebrüll, das die Ehehalten schreckerfüllt zurückwichen. Mit der Ermahnung zur Vorsicht befahl der Arzt nun, die schwere, eisenbeschlagene Türe einzuschlagen. Kaum erdröhnte der erste Schlag auf das Türschloss, da erfolgte auch schon ein furchtbares Getöse. Mit einem Gebrüll, das die stämmigen Knechte erzittern machte, warf das sinnlose Weib, was es erwischen konnte, gegen die Türe. Immer schneller erfolgten aber die Schläge der Wärter. Schon gab das Schloss etwas nach. Da verstummte plötzlich das Gebrüll der Wahnsinnigen. Die Wärter hielten inne und lauschten. Bevor noch der Arzt den Befehl zum völligen Einschlagen der Türe gegeben, drang Rauch und Brandgeruch durch die Ritzen der Türe, der immer stärker ward. »Sie legt Feuer«, rief der erfahrene Arzt, schnell vollends die Tür eingeschlagen. Und zu den Ehehalten gewendet, befahl er, die Hofspritze herbeizuschaffen, Wasser zu pumpen und die Feuerhaken bereitzuhalten. Noch ein paar Hiebe und die Türe wich in ihren Angeln. Dichter Rauch erfüllte die Stube, dann züngelten einzelne Flämmchen auf, die der Luftzug rasch vergrößerte. Das Bett brannte bereits und rasch verbreitete sich das Feuer weiter. Mutvoll sprangen die Wärter ins Zimmer. Sie warfen den Knechten die Einrichtungsgegenstände zu, während der Arzt und der Geistliche im dichten Qualm nach der Irrsinnigen suchten. Kuni folgte den beiden angsterfüllten Herzens. Sie drohte zusammenzusinken, aber sie raffte sich immer wieder auf und rief gellend nach der Mutter, die verschwunden schien. Immer ärger wurde der Qualm. Es drohte die Gefahr des Erstickens. Der Arzt gebot, die Fenster einschlagen. Klirrend fielen die Scheiben zu Boden. Etwas Rauch zog ab, dann brannte es auflodernd weiter. Die Wahnsinnige musste sich weiter geflüchtet haben durch eine zweite Tür, die bereits zu kohlen anfing. Die Aufregung unter den Verfolgenden wuchs. Während man das Feuer in der Schlafstube löschte, ließ der Arzt die zweite Türe einschlagen, die, wie Kuni hastenden Atems versicherte, zur Tenne führt. Noch ehe diese Tür unter den hageldichten Hieben in Trümmer ging, erscholl es vom Hofe her: »Feuer! Feuer! Das Heu brennt!« Ein weiter Dringen der Tenne zu war bereits unmöglich. Lichterloh flammte das Feuer den Anstürmenden entgegen. Immer weiter leckten die Flammen. Da, ein Schrei des Entsetzens. Auf dem Dach der Scheune erscheint die Wahnsinnige. Sie klimmt hohnlachend empor zum First, dem Blitzableiter zu, an den sie sich klammert, indes das Feuer gierig das Dachgesperre ergreift. Der Schrecken lähmt den Leuten die Arme. Aber schon sind der Arzt und der Pfarrer aus dem Hause in den Hof zurück. Die Spritze beginnt aufs Neue zu arbeiten. Wasserstrahl auf Strahl wird hinaufgesendet. Die Dorfglocken wimmern herauf. Hilfe fordern von den Nachbarn, die bald heranstürmen. »Leitern her«, befiehlt der Doktor. »Eiligst werden solche herbeigeschleppt. Allein alle erweisen sich zu kurz.« Die Flammen haben den Dachstuhl durchgefressen. Ein Funkenmeer prasselt empor. Nur wenige Meter mehr und das Feuer hat die Wahnsinnige erreicht. Kuni ist bei diesem entsetzlichen Anblick ohnmächtig zusammengesunken. Spritzen rasseln heran. Hilfe kommt von allen Seiten. Niemand aber bringt eine genügend lange Leiter mit. Die Bäuerin hoch oben am brennenden First ist verloren. Das Feuer muss sie in wenigen Augenblicken erreichen. Starren Blickes. Mit stockendem Atem blickt die entsetzte Menge empor zu dem grausigen Schauspiele. Da drängt jemand kraftvoll mit den Armen die Menge auseinander. Ein Bursch ist's im Berglergwandel. Mit einem Satz erfasst er die dicke Blitzableiterstange und klettert behend an ihr empor, wenn auch das Blut von den nackten, aufgerissenen Knien herabrieselt. Immer höher klimmt der Bursche empor, aber immer näher lecken die Flammen weiter. Noch ein Schwung! Er ist auf dem glimmenden Dache. Der Arzt unten ahnt, was der Kühne vorhat. Rasch lässt er aus den Ställen, durch dessen Hintertüren das geängstigte Vieh ins Freie gelassen worden war, Strohbünde herausschleppen und vor der brennenden Scheune ausbreiten. Der Bursche oben, den die Bauern unten auf sein Winken mit Wasser bespritzen, ergreift mit kraftvollem Arme das zusammengekauerte, irrsinnige Weib, hebt es auf und eilt dem Dachrande zu. Ein Blick in die Tiefe. Er sieht das hoch aufgetürmte Stroh und nickt. Dann ein Sprung. Ein vielhundertfacher Schrei. Er fährt mit der Bäuerin in den Armen sausend zur Tiefe. Hunderte von Armen reißen ihn und das gerettete Weib aus dem Stroh empor. Krachend stürzt auch schon die Scheune ein. Nicht eine Minute später hätte der Sprung erfolgen dürfen und sie wären beide ins Flammenmeer gestürzt. Den vereinigten Bemühungen der herbeigeeilten Feuerwehren gelingt es, das Feuer auf die Scheune zu beschränken. Das Wohnhaus ist gerettet. Dorthin hat der Pfarrer die ohnmächtige Kuni bringen lassen. Der Arzt aber hat mit seinen Wärtern die Bäuerin in Empfang genommen, aus den Händen des wackeren Retters aus Todesgefahr. Die Irrsinnige, die verständnislos ins Leere starrt, wird in Kuni Stube zu Bette gebracht und von den Hausmägden bewacht, indes die Wärter sich nebenan einquartieren. Ehe die Sonne hinter die Berge sinkt, ist alle Gefahr beseitigt. Mit den Abendschatten kehrt die Ruhe auf dem Hofe ein. Die Ehehalten fangen das Vieh von den Feldern wieder ein, das Blöken zum Stalle zieht, und begeben sich dann selbst zur Ruhe. Nur eine Wache bleibt für diese Nacht auf dem Brandplatze. Der Arzt besucht abwechselnd Mutter und Tochter. Während Kuni fassungslos erwacht, umfängt wohltätige Ohnmacht den zerrütteten Geist der Bäuerin. Die fürchterliche Angst um die Mutter lindert der Arzt mit der trostreichen Versicherung, dass die Mutter gerettet sei. Von wem, kann der Arzt freilich nicht sagen. Der Pfarrer wüsste es, aber der sei schon fort. Still bricht die Nacht an. Sanfter Mondenschein bestrahlt die rauchende Stätte des Unglückes.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin www.br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühball Stefan sagt, für Gott.